Ja, meine Damen und Herren, ich bin nicht Ottmar Edenhofer. Den werden Sie gleich erleben. Mein Name ist Petra Pinsler. Ich werde oder habe das große Vergnügen, diese Veranstaltung zu moderieren. Freue mich sehr drauf. Unser Thema ist, welches Wachstum dient dem Menschen auf dem Weg zu einem neuen Wachstumsbegriff? Als ich heute Morgen das Radio angeschaltet habe, gab es die Nachricht, dass der G7-Gipfel in Japan sich uneingeschränkt für Wachstum ausspricht. Nun haben Radionachrichten immer so etwa 20 Sekunden Zeit für eine Nachricht. Wir haben 1,5 Stunden. Wir können also etwas grundsätzlicher fragen. Brauchen wir tatsächlich Wachstum? Welches Wachstum brauchen wir? Was ist Wachstum im Vergleich zum Wohlstand? Sorgt Wachstum automatisch für Wohlstand? Ich werde Ihnen jetzt erklären, wie wir das diskutieren wollen. Wir werden erst einen ganz kurzen Vortrag, er hat mir versprochen, er macht nicht mehr als 10 Minuten, von Ottmar Edenhofer hören. Dann werde ich mit dem Podium, dann kriegen Sie eine Frage, wo Sie, und da müssen Sie mir wirklich helfen, das probieren wir mal aus, ob das funktioniert, wo Sie per SMS-Voting mit Ja oder Nein antworten können. Das werden wir dann im Laufe der Debatte noch 3-4 Mal probieren mit anderen Fragen, sodass wir den Input, das, was Sie über die Diskussion denken, mit in die Debatte tragen können. Mal gucken, ob es funktioniert. Probieren wir es mal gemeinsam aus. So, und dann werden wir im ersten Teil dieses Podiums werden wir sozusagen über Wachstumsbegriffe, ein bisschen über die Makroebene reden. Und dann im zweiten Teil soll es auch ein wenig persönlich gehen werden um die Frage, brauche ich eigentlich Wachstum? Was ist für mich Wohlstand? So, damit ist meine kurze Vorrede auch schon vorbei. Ich mache jetzt den Platz hier frei für Ottmar Edenhofer, Chefökonom am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Er hat noch viele andere Titel. Er ist Professor, ist der katholischen Kirche sehr verbunden. Er hat bei den Klimaforschern, ist er einer der bekannten Männer überhaupt. Er hat sich also um die Frage, was macht Wachstum mit unserer Ökologie, seit langem und immer wieder intensiv beschäftigt. Und ich glaube, wir können keinen besseren finden, um uns jetzt ganz kurz in das Thema einzuführen. Begrüßen Sie Ottmar Edenhofer.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zum 100. Deutschen Katholikentag nach Leipzig. Ich muss gestehen, es hat mich auch immer irritiert, dass die Katholiken ein ZDK haben. Mir kam das aus Bayern kommend immer arg zentralistisch vor. Ich habe mir dann aber immer beholfen mit den Grundsätzen der bayerischen Staatsphilosophie, die ja lautet, für uns wäre doch eigentlich die Anarchie das Beste. Aber wir brauchen einen starken Anarchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich soll Sie einführen in das Thema Wirtschaftswachstum, und es scheint mir, dass man am besten einen Zugang gewinnt zu diesem Thema, wenn man sich mit 3 großen Erzählungen auseinandersetzt über ein gutes Wirtschaftssystem. Und warum nenne ich das Erzählungen und nicht Theorien? Erzählungen sagen uns etwas über den Ursprung und auch über den Sinn des Ganzen. Manchmal sind Erzählungen verbunden und gegründet auf Theorien, aber Erzählungen sind breiter. Und ich möchte Ihnen diese 3 Erzählungen kurz skizzieren, um Sie in das Thema einzuführen, welche Wirtschaft wollen wir, welches Wachstum oder vielleicht welches Antiwachstum wollen wir. Die erste große Geschichte ist Marktwirtschaft und Wirtschaftswachstum als eine Geschichte der Befreiung. Die zweite große Geschichte, Kapitalismus und Wachstum als eine Geschichte der Ausbeutung. Und dann möchte ich Ihnen eine 3. Geschichte erzählen. Das ist eine Geschichte, wenn man so will, der 3. Wege. Und diese 3. Wege haben immer eines gemeinsam. Es sind pragmatische Versuche, einen Weg zwischen Skylla und Charybdis zu finden. Und gerade die katholische Soziallehre, wie auch die christliche Soziallehre, hat versucht, immer einen solchen 3. Weg zu finden. Lassen Sie mich also beginnen mit der 1. großen Erzählung, Marktwirtschaft und Wachstum als eine Geschichte der Befreiung. Warum erzählen Menschen diese Geschichte der Befreiung? Zunächst einmal, weil seit der Industrialisierung das Wirtschaftswachstum dazu geführt hat, dass Menschen reicher geworden sind. Und Sie sehen hier deutlich, dass auch das Wirtschaftswachstum dazu geführt hat, dass Menschen, die in extremer Armut leben, dass dieser Anteil erheblich abgenommen hat. Dieses Versprechen, der modernen Marktwirtschaft einen Weg aus der Armut zu finden, ist eine der ganz großen Legitimationsgeschichten der Marktwirtschaft. Und dann kann man sich die Frage stellen, auf welchen Institutionen ruhte denn eigentlich diese Marktwirtschaft? Und das waren im Wesentlichen vier große Komponenten. Das erste ist, die Marktwirtschaft setzt technischen Fortschritt frei. Immerhin seit Beginn der Industrialisierung wächst die durchschnittliche Arbeitsproduktivität in der Größenordnung zwischen 3 und 5%. Und dieser technische Fortschritt, so diese Erzählung, ist möglich gewesen, weil es gesicherte Eigentumsrechte gab. Also eine Privateigentumsordnung, die denjenigen und demjenigen, der zu Innovationen fähig war, auch den Gewinn zugespielt hat. Also die große Innovationsanreize schafft und dann eben auch die Marktwirtschaft, die sich nach außen öffnet und die Möglichkeit des Freihandels schafft, dass Güter, Menschen, Kapital frei wandern können. Das waren die institutionellen Grundlagen und deswegen erzählt diese Geschichte, wir benötigen Wettbewerbspolitik, Freihandel, Innovationspolitik, um Menschen auf dem ganzen Planeten aus der Armut zu helfen und zu Wohlstand zu verhelfen. Demgegenüber steht eine zweite Geschichte. Kapitalismus und Wirtschaftswachstum ist eine Geschichte der Ausbeutung. Es ist klar, dass Karl Marx diese Geschichte angefangen hat zu erzählen, und ich werde jetzt keinen Rekurs nehmen auf die marxistische Vorstellung der Ausbeutung, sondern ich werde auf moderne Autoren eingehen, weil gerade in den letzten 10 Jahren seit Ausbruch der Finanzkrise das Thema Kapitalismus und Wachstum als eine Geschichte der Ausbeutung zunehmend Gewicht gewonnen hat. Da stehen im Grunde genommen zwei große Kernprobleme im Vordergrund. Erstens, der Kapitalismus führt zu wachsender Ungleichheit. Und was Sie hier sehen auf diesem Bild ist schlicht und einfach der Anteil der 10% Reichsten in den Vereinigten Staaten Europa. Und Sie sehen, dass seit den 60er und 70er Jahren, als der große keynesianische Konsens zerbrochen ist, die Ungleichheit in enormem Ausmaß zugenommen hat. Und es ist klar, dass Thomas Piketty mit seinem berühmten Buch »Das Kapital« Bezug nimmt mit den modernen Instrumentarien der Makrotheorie und der Wirtschaftstheorie, um zu zeigen, dass der Kapitalismus eben nicht nur eine Geschichte der Befreiung war, sondern über die zunehmende Ungleichheit eben auch eine Geschichte der Ausbeutung. Und das zweite große Thema ist das Thema Ausbeutung der Natur. Und was Sie hier sehen ist, das ist ein ziemlich einfaches Bild, dass die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für CO2 begrenzt ist, dass wir aber sehr viel mehr fossile Energieträger im Boden haben. Es ist also nicht die Knappheit der fossilen Energieträger, die uns zu einem Umsteuern zwingt, sondern es ist die Knappheit der Atmosphäre, die Knappheit der Senken, die uns dazu zwingt, anzuerkennen, dass wir offensichtlich seit geraumer Zeit von der Substanz leben, dass wir in einem unbegrenzten Ausmaß, in einem zu hohen Ausmaß Naturkapital verschleudern. Und dann gibt es zu dieser Geschichte der Ausbeutung eine zweite Geschichte, die sagt, wir seien ohnehin viel zu sehr fokussiert auf materiellen Konsum. Man kann zwar zeigen, durch viele statistische Untersuchungen, dass in den letzten 100 Jahren das Glück und das Glücksempfinden der Menschen erheblich zugenommen hat auf dem gesamten Planeten. Aber was die Sozialpsychologen in zunehmendem Maße zeigen, ist, dass die Menschen sich zwar glücklicher und gesünder fühlen, dass aber mit zunehmendem Wohlstand ein Bedeutungsverlust eintritt. Immer weniger Menschen sind in der Lage, ihrem Leben eine Bedeutung zu geben, indem sie das Gefühl haben, dass sie ihr eigenes Leben gestalten und dass sie vor allem eine Identität finden können, die über ihre eigene persönliche Identität und über ihr eigenes persönliches Glück hinausgeht. Und der letzte wichtige Punkt, der mit der Ungleichheit verbunden ist, die ungleichen Machtverhältnisse. Nämlich die ungleichen Machtverhältnisse zugunsten großer Unternehmen und Banken und zulasten der Nationalstaaten. Und ich habe Ihnen also hier dieses Bild der berühmten Firma Mossack Fonseca hier an die Wand geworfen. Das ist nämlich jene Firma, jene Rechtsberatungsfirma, die vielen Firmen dazu verholfen hat, in Panama ihre Steuergelder zu parken. Dem steht aber ein systematischer Grund gegenüber, weil offensichtlich Steuerflucht und Steuerwettbewerb dazu führt, dass weltweit die Nationalstaaten immer weniger in der Lage sind, öffentliche Güter bereitzustellen, dass sich Konzerne Vorteile verschaffen durch Lobbyismus und dass das Finanzsystem offensichtlich in vielen Staaten zu groß und zu wichtig geworden ist. Die Gewinne werden privatisiert, die Verluste werden sozialisiert und durch undurchsichtige Finanzprodukte ist eine Struktur geschaffen worden, in der Finanzsektor nicht mehr Mittel für Investitionen bereitstellt, sondern Einkommen generiert, die für die Wirtschaft in hohem Maße dysfunktional sind. Welche dieser beiden Erzählungen ist richtig? Postmoderne Theoretiker würden sagen, die Frage ist schon falsch, weil man bei Erzählungen die Wahrheitsfrage nicht stellen kann. Aber ich würde sagen, das ist zu kurz geschossen. Man kann sehr wohl die Frage stellen, welche Erzählung ist richtig? Und ich würde sagen, beide dieser Erzählungen haben etwas Richtiges an sich. Und es kommt jetzt darauf an, das wäre die wissenschaftliche Aufgabe, eine Erzählung, eine Theorie zu schaffen, die beidermaßen in der Lage ist, das Befreiungspotenzial, aber auch das Ausbeutungspotenzial sichtbar zu machen und damit zu thematisieren. Und das möchte ich in ganz wenigen kurzen Strichen machen. Ich glaube, das Erste, was wir anerkennen müssen, und das führt mich auch schon zur Enzyklika Laudato Si, ist, dass wir im 21. Jahrhundert vergessen haben, dass die Wirtschaft eingebettet ist in einen sehr viel größeren Kontext. Das ist trivial. Wir alle sind eingebettet in der Natur, aber wir können das viel präziser beschreiben. Wir können nämlich sagen, die globalen Gemeinschaftsgüter wie Wasser, Wälder, endliche Ressourcen, Atmosphäre sind in Gefahr, übernutzt zu werden. Zur gleichen Zeit aber stehen wir in Gefahr, dass die sozialen Gemeinschaftsgüter in einem zu geringen Ausmaß bereitgestellt werden. Und beides deutet darauf hin, dass wir von der Substanz leben, dass wir die Natur ausbeuten, mehr als was müssten, und dass wir in gleichem Umfang die öffentlichen Güter, die sozialen Gemeinschaftsgüter, die Funktionsfähigkeit unserer Städte in viel zu geringem Ummaß bereitstellen. Und die Globalisierung, der Trend zur Globalisierung, die aus meiner Sicht im Grundsatz etwas Vernünftiges ist, verstärkt die Bedeutung dieser globalen Umweltprobleme und erfordert etwas Neues, nämlich die globale Kooperation. Das ist aus meiner Sicht eines der ganz großen Grundvoraussetzungen für ein Wohlstandsmodell des 21. Jahrhunderts, dass wir lernen, in den Grundfunktionen globale Kooperation zu ermöglichen. Und die Unterversorgung bei der öffentlichen Infrastruktur und beim Sozialkapital aufzulösen. Und wenn Sie jetzt sagen, Infrastruktur, das hört sich so technisch an, aber der Zugang zu sauberem Wasser, zu sauberem Strom, zu Sanitäranlagen hätte in vielen Schwellenländern eine unglaublich große Wirkung auf öffentliche Gesundheit und auf das Glücksempfinden von Menschen. Und wir müssen lernen, diese globalen Gemeinschaftsgüter nicht nur als etwas Technisches zu betrachten, etwas, was technisch bereitgestellt werden muss, sondern es ist eine fundamental sozialethische Frage, weil wir einen alten Grundsatz der katholischen Soziale wieder neu ausbuchstabieren müssen, nämlich die universale Bestimmung der Erdengüter. Eigentlich geht dieser Grundsatz der universalen Bestimmung der Erdengüter zurück auf Thomas von Aquin, ist aber durch die Enzyklika Laudato Si ins Zentrum der Betrachtung gestellt worden. Der Papst sagt in Laudato Si, die Atmosphäre ist ein Gemeinschaftseigentum der Menschheit. Das Gleiche könnte man sagen von den Wäldern, das Gleiche könnte man sagen von den Meeren, das Gleiche könnte man von vielen globalen Gemeinschaftsgütern sagen. Aber diese globalen Gemeinschaftsgüter werden wir nicht bereitstellen, wenn wir nicht lernen, auf globaler Ebene zu kooperieren. Lassen Sie mich schließen. Die Bausteine eines solchen neuen Wohlstandsmodells sehe ich in drei Punkten. Das ist vielleicht keine letzte Utopie. Es ist genauso wie die anderen Geschichten etwas Vorläufiges. Es hat etwas Reformistisches. Es hat etwas von den Schritten und den kleinen Wegen, die aber trotzdem das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren. Der erste entscheidende Punkt scheint mir zu sein, die multilateralen Institutionen stärken. Das Klimaabkommen ist in diesem Zusammenhang von großer Wichtigkeit. Verhinderung von ruinösem Steuerwettbewerb zwischen Staaten und die Sicherung sozialer Mindeststandards. Das ist eine ungeheuer mühevolle Aufgabe, und wer je an internationalen Verhandlungen teilgenommen hat, weiß, wie langsam, wie mühevoll und wie schwierig sie sind, aber wir können uns das nicht ersparen. Das Zweite, die Rückgewinnung der Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten, damit die Nationalstaaten Infrastruktur, öffentliche Güter vor allem für die Armen bereitstellen können. Das ist eines der ganz großen Themen für die Schwellenländer. Und die dritte große Frage ist die Überwindung der Ungleichheit. Aus meiner Sicht ist die Ungleichheit, die Überwindung der Ungleichheit auch unter anderem deswegen von so großer Bedeutung, weil es ohne ein gewisses Maß an Gleichheit, verminderter Ungleichheit, keine Demokratie geben kann. Wir werden in diesem Zusammenhang über Themen reden müssen wie zum Beispiel Erbschaftssteuern. Wir werden über Fragen reden müssen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, dass wir jeden Erdenbürger, jeden Staatsbürger und jede Staatsbürgerin ausstatten mit einer minimalen kollektiven Erbschaft. Es geht um die Besteuerung von ökonomischen Renten. Haben Sie keine Angst, damit meine ich nicht, dass also hier Pensionsansprüche besteuert werden sollen, sondern es geht hier vor allem darum, dass diejenigen Einkommensanteile, die dysfunktional sind, die Menschen erwirtschaften, weil sie andere ausbeuten, weil sie Wettbewerb verhindern, weil sie im Grunde genommen Zugang haben zu Gütern, von deren Nutzung sie andere ausschließen können, dass wir solche Einkommensarten besteuern. Und drittens, eine der ganz großen Aufgaben, wir werden uns damit beschäftigen müssen, wie wir Umweltsteuern, die Nutzung der Umwelt so ausgestalten, dass nicht vor allem die einkommensschwächeren Haushalte die Rechnung begleichen müssen. Das sind aus meiner Sicht wichtige Schritte auf ein solches neues Wohlstandsmodell. Mag sein, dass Ihnen vielleicht diese Utopie als zu wenig utopisch vorkommt. Für mich, der ich jetzt seit 10 Jahren an solchen Verhandlungen und Konzepten teilnehme, wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Herzlichen Dank.
Meine Damen und Herren, ich habe nicht zu viel versprochen, glaube ich. Das waren 10 Minuten und die waren voll mit Dingen, über die wir jetzt gleich diskutieren wollen. Bevor wir das aber tun, versuchen wir es mal mit der ersten Frage, die jetzt gleich hier eingeblendet wird. Sie haben das Wort Wirtschaftswachstum ja eben relativ wenig gehört. Wir werden aber versuchen, gleich den Bogen zu schlagen von dem, was wir gehört haben, zu der Frage, was hat das denn mit Wirtschaftswachstum zu tun und wie sehr passt das denn da rein? Ich hoffe, dass Sie genau hinter mir jetzt die erste Frage sehen und da oben drüber die Telefonnummer, die Sie anrufen können, falls Sie sich beteiligen wollen. Wir probieren das mal aus und probieren auch mal aus, ob man die Ergebnisse gleich sehen kann. Also Sie wählen die Telefonnummer und geben dann 1a oder 1b an. Tippen 1a oder 1b. Und während Sie das jetzt tun, werde ich das Podium nach oben bitten. Und zwar zunächst Peter Altmaier, Minister im Kanzleramt, ein viel beschäftigter Mann. Ja, Herr Altmaier, setzen Sie sich vielleicht einfach schon hin. Peter Altmaier weiß, wovon wir reden. Manche von Ihnen werden sich noch daran erinnern, er war auch mal Umweltminister. Also er hat mit diesem Zielkonflikt zwischen Wachstum und Umweltschutz auch durchaus schon im Amt zu kämpfen gehabt. Als nächstes möchte ich hochbitten Ulrich Brandt. Ulrich Brandt lehrt Politikwissenschaften in Wien, ist auch in Potsdam am IASS und er ist deswegen hier, weil er unter anderem bei der Enquete-Kommission, die der Bundestag vor nicht allzu langer Zeit zusammengesetzt hat in der letzten Legislaturperiode, um über die Fragen von Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität zu diskutieren. Da ist am Ende so ein dickes Buch rausgekommen. Das ist interessant. Schauen Sie mal, Sie können es auch auf der Webseite des Bundestages nach wie vor finden. Da haben also Politiker, Abgeordnete mit Wissenschaftlern zusammen über fast 1,5 Jahre lang, Herr Brandt waren es, glaube ich, 2 Jahre lang diskutiert, wie das alles zusammenpasst. Ich möchte nach oben bitten Hildegard Müller. Applaus Die erste Bundesvorsitzende der Jungen Union, das ist etwas länger her, Kanzleramtsministerin war sie einmal. Entschuldigung. Das sind so die Dinge, die eigentlich nicht passieren dürfen bei einer Moderation. Frau Müller, Sie nehmen es mir nicht übel, glaube ich. Es ist, wie es ist, ja. Wie mache ich jetzt weiter, ohne dass Sie merken, dass ich rot geworden bin? Sie war mal im Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft und ist jetzt im RWE-Vorstand. Sie wird uns also helfen, ein bisschen die Unternehmensperspektive auch mit in die Debatte reinzubringen, also ein Teil des wirklich echten Lebens. So als, und was ich natürlich vergessen habe, sie ist Zentralratsmitglied, zuständig für Arbeit und Soziales. Als letztes möchte ich aufs Podium bitten, eigentlich, naja, ich würde sagen, den Hausherrn dieser Veranstaltung, Reinhard Kardinal Marx, den ich nach oben bitten darf. Den ich, glaube ich, hier in dem Haus nicht vorstellen muss. Das Einzige, was ich vielleicht noch dazu sagen darf, weil es der eine oder andere nicht weiß, auch er hat mal ein Buch geschrieben, das Das Kapital heißt. Er steht auch dazu. Darüber werden wir gleich reden. So, jetzt schauen wir mal, ob es Ergebnisse für diese Fragen gibt. Ah, ist relativ ausgeglichen. Mit einem klaren Plus für diejenigen, die sagen, ja, Wirtschaftswachstum verbessert mein persönliches Wohlergehen. Wir werden die Frage nachher nochmal stellen. Mal schauen, ob der eine oder andere die Meinung gewechselt hat oder dabei geblieben ist. Aber bevor wir das tun, in die erste Runde der Debatte. Ich setze mich jetzt mal darüber. Herr Hinhofer! Das ist das Zweite, was mir passiert ist. Auch Sie sollen mit hier sitzen. Kommen Sie. Es war so gedacht. Also, ich muss mal sagen, wenn gleich am Anfang von so einer Veranstaltung so viel schief geht und Sie dem so wohlwollend gegenüberstehen, dann glaube ich, werden wir eine tolle Debatte miteinander haben. Herr Inhofer, Sie sind mir schon deswegen wichtig hier auf dem Podium, weil ich jetzt mich zu Herrn Brandt rüberwende, bei dem ich sagen würde, er ist bei dem Vortrag, den Sie gehalten haben, wahrscheinlich mit vielem sehr einverstanden, aber würde wahrscheinlich bei einem immer so ein Aber dazusetzen, denn er steht für etwas, das man Degrowth oder Postwachstum nennt. Und wenn ich das richtig verstehe, Herr Brandt, dann heißt das, dass Sie sagen, wir werden viele der Probleme, die Herr Edenhofer angesprochen hat, nicht lösen können, wenn wir nicht aufhören, dass die Wirtschaft weiter zum Wachstum anzuregen. Ist das richtig?
Ja, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für diesen wirklich brillanten Vortrag, verdichtet, schön die Konturen aufmachend. Wie Sie sagen, ich stimme überein und habe ein Ja-Aber bei Marktwirtschaft und Befreiung. Würde ich sagen, unsere Befreiung, ich arbeite ja auch sehr stark zu internationaler Politik, arbeite viel zu Lateinamerika, bin viel unterwegs, die Befreiung im globalen Norden war jahrhundertelang zu Lasten des globalen Südens. Das, was wir als imperiale Lebensweise, als eine Lebensweise, die billige Arbeitskraft, die billigen Ressourcen, die Senken, die Herr Edenhofer anspricht, sozusagen voraussetzt, die wird teilweise unsichtbar gemacht in den Produkten und das war 500 Jahre so und das bis heute so. Also was bedeutet es, sozusagen den Wohlstand hier zu schaffen und dann zu sagen Befreiung, aber zu Lasten? Zweite kurze Anmerkung. Was heißt globale Kooperation? Ich teile das im Klima. Zum Glück ist in Paris ein Klimaabkommen rausgekommen. Im Detail muss man das diskutieren. Aber es gibt auch andere Formen der globalen Kooperation, die wir aus meiner Sicht nicht haben wollten und sollten, nämlich die Welthandelsorganisation, TTIP. Auch das sind Formen der internationalen Kooperation, die eine neoliberale Weltordnung, Freihandel hört sich immer so süß an, aber Neoliberalismus heißt ja auch bestimmte, Sie haben die Machtfrage angesprochen, bestimmte Machtverhältnisse zu stärken. Auch da muss man genau hinschauen, was sind die Inhalte einer grundlegend zu befürwortenden globalen Kooperation, aber in bestimmten Feldern sind sie ganz problematisch. Und jetzt auf Ihre Frage in aller Kürze. Degrowth oder Postwachstum heißt nicht, wir laben uns am Schrumpfen. Super in Griechenland, die wachsen nicht mehr oder die Krise in anderen Ländern. Sondern es heißt, und das hat der Edenhofer, finde ich, sehr gut mit seiner zweiten These belegt, aus den kapitalistischen Wachstumszwängen auszusteigen, das ist ein großer Unterschied, uns nicht mehr davon abhängig zu machen, dass der Laden auf Teufel komm raus wachsen muss, sondern dass wir über Qualitäten sprechen, Bildungssystem, Gesundheitssystem, gute Landwirtschaft, guter öffentlicher Verkehr, Energiesystem erneuerbar, das soll alles wachsen, sehr gerne, aber nicht sozusagen nur um jeden Preis an Wachstum anzufangen, egal ob das Autos sind, ob das Flugverkehr ist, ob das Umweltverschmutzung ist. Das ist der Kern des Degrowth-Gedankens.
So, jetzt gebe ich das gleich nochmal zurück an Herrn Edenhofer für eine sehr kurze Erwiderung. Und Sie, Herr Brandt, eine Bitte. Mir ist das eben auch mit einem Zettel reingereicht worden. Wir müssen in dieser Halle, die sehr hallig ist, versuchen, etwas langsamer zu reden, sonst ist das hinten sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen, was wir sagen. Herr Edenhofer, sind Sie sich da eigentlich dann ganz einig mit Herrn Brandt? Denn am Ende sagt er ja auch Wachstum, ja, aber wir müssen eben genauer hinschauen, welches Wachstum?
Naja, also man kann die Fragen immer so formulieren, dass man dann am Ende, wir sollten dann den Konsens am Ende herstellen. Jetzt sind wir am Anfang der Diskussion und möchte jetzt ein bisschen wieder den Stachel lögen.
Da bin ich Ihnen sehr dankbar.
Ja. Also zunächst mal ist es für mich entscheidend, was genau wächst. Es ist klar, und da glaube ich, da kann man die Debatte schnell zum Ende führen, Wachstum kann bestenfalls ein Mittel sein, das kann kein Ziel sein und ist auch kein sinnvolles Ziel der Wirtschaftspolitik. Das kann aus meiner Sicht nur ein Mittel sein. Es muss aber auch klar sein, aus meiner Sicht, dass es in vielen Gegenden der Welt schlicht und einfach auch Wachstum des privaten Konsums bedarf. Also wenn ich das mal sozusagen überschlagsmäßig rechne, und das ist sozusagen, warum ich da in Hanisch bin mit meinen Kollegen von der Postwachstumsfraktion. Sie können das aus meiner Sicht drehen und wenden, wie Sie wollen. Wenn wir auf dem Planeten einigermaßen über die Runden kommen wollen, wird das Wirtschaftswachstum, und zwar in der relativ konventionellen Definition von heute, in einer Größenordnung von 2% pro Jahr und pro Kopf wachsen müssen. Was natürlich immer noch heißt, oder dass durchaus dadurch Spielräume sind, dass etwa die reichen Länder wir nicht mehr wachsen. Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass wir darüber reden sollten, was eigentlich bei uns wachsen soll und was schrumpfen soll. Das wäre aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Debatte. Aber wenn wir etwa, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, wenn wir etwa universalen Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Menschen auf diesem Planeten ermöglichen wollen, was einen unglaublichen Fortschritt bedeuten würde, ein unglaublicher Fortschritt für Lebensqualität, für die Durchsetzung von Menschenrechten, dann werden wir in großem Maßstab öffentliche Investitionen, Infrastrukturinvestitionen benötigen.
Herr Edenhofer, ich breche Sie da mal ab, weil wir wirklich in eine Diskussion wollen. Lassen Sie den Herrn Brandt mal ganz, ich glaube, der Konflikt ist klar.
Aber weil Sie mich auf einen schlechten Stuhl gesetzt haben, habe ich dann nachher eine Minute mehr.
Sie hatten ja schon 10. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zu dem Geschäft Ja gesagt habe. Schauen wir mal. Herr Brandt, ganz kurz.
Ja, ich konnte mit meinem Lieblingsbeispiel. Natürlich ist das Trinkwasserbeispiel sehr wichtig. Das Wachstum in Indonesien, dem weltgrößten Produzenten von Palmöl, was in unseren Lebensmitteln ist, wird dadurch erzeugt, dass Menschen vertrieben werden, dass Palmölplantagen angebaut werden, dass von Großgrundbesitzern mit Monokulturen für den globalen Markt. Das ist Wachstum heute in Indonesien und das ist ein anderes Wachstum. Und da sollten wir gegen sein und sollten dafür sein, dass Frischwasser bereitgestellt wird. Das meine ich auch mit Qualität des Wachstums und nicht zu sagen, per se der Sylten soll wachsen dürfen, sondern auch da müssen wir genau hinschauen, wie er wächst.
Okay, wunderbar. Ich weiß, Sie beiden könnten jetzt ewig weiter streiten, aber ich wende mich einfach zur anderen Seite. Und zwar zu Frau Müller. Sie sind jetzt im Vorstand eines Unternehmens und wir haben im Vorgespräch besprochen, dass wir nicht über dieses Unternehmen reden, aber über Unternehmen. Unternehmen müssen wachsen, sonst sieht es schlecht aus um ihren Börsenkurs. Ist das so einfach oder kann man das so einfach dann doch nicht sagen? Und weil Unternehmen wachsen müssen, wächst die Wirtschaft automatisch?
Erst einmal finde ich, dass die ersten Minuten schon gezeigt haben, warum wir uns im Sachbereich Wirtschaft und Soziales dieses Thema vorgenommen haben. Denn diese auch starke Polarisierung, die ja anhand des Prozentsatzes beim Voting schon ein bisschen rauskam und die ersten Wortwechsel haben, glaube ich, deutlich gemacht, wie wichtig es ist, in dieser Frage mal auch ein Stück weiterzukommen. Ein Stück weiterzukommen, auch aus dem Entweder-Oder, weil ich finde, es lohnt sich der Blick in die zweite Ebene, denn dann ist vieles mehr zusammen. Wenn wir nämlich über Wachstum sprechen, sprechen wir heute über ganz anderes qualitatives Wachstum, aus unserer Sicht heraus natürlich, insbesondere als was wir noch vor 20 Jahren, vor 30 Jahren getan haben. Wir uns ein bisschen inspirieren lassen von der Debatte des Club of Rome, der damals ja schon 72 gesagt haben, die Grenzen des Wachstums sind erreicht. Und die Debatte krankt immer daran, dass sie, finde ich, zu wenig in die Tiefe geht über die Frage, welches Wachstum wollen wir denn? Und dass wir viel zu sehr über dieses Entweder-Oder noch streiten. Ich glaube, eine Gesellschaft wie die deutsche mit schrumpfendem Bevölkerungsanteil muss sich Wachstum stellen. Wir erleben das anhand vieler Debatten ja gerade in der Frage von Rentenpolitik, Sozialsystemen. Natürlich muss sich auch eine Gesellschaft der Frage stellen, wie sie das verantwortlich mit Blick auf kommende Generationen tut. Und sie muss sich das auch verantwortlich in der Frage stellen, dass sie es nicht tut mit Blick auf Benachteiligung anderer Länder. Und dann sind wir genau bei diesem internationalen Spektrum, was ja auch schon mehrfach angesprochen ist. Und deshalb wollen wir diese Reihe, wenn ich das sagen darf, auch wirklich fortsetzen, die verschiedenen Punkte auch aufgreifen. Wir werden Veranstaltungen im Herbst machen zu diesem Thema, auch als Satzbereich, um es dann anschließend auch im Zentralkomitee, nicht Zentralrat, jetzt haben Sie mich auch schon völlig verwirrt, im Zentralkomitee der Katholiken auch weiterzuentwickeln in dieser Frage. Was heißt es für ein Unternehmen? Für ein Unternehmen heißt das nichts anderes als Teil der Gesellschaft wie das, was ich gerade versucht habe aufzureißen. Auch dort hat sich die Erkenntnis, glaube ich, mittlerweile richtigerweise durchgesetzt, dass A, ein Wachstum um jeden Preis oder auch eine Kurzfristigkeit von Wachstum nicht das erstrebenswerte Ziel ist. Es geht auch hier um qualitatives Wachstum, über die Identifizierung von Faktoren, über das Teilsein in Gesellschaft von Unternehmen, nicht auf Kosten von bestimmten anderen Strukturen. Unternehmen, die ich kenne, fühlen sich diesen Gedanken auch ganz anders verpflichtet und versuchen das auch in der Unternehmenspolitik umzusetzen, als es noch vor Jahren der Fall gewesen ist. Das gilt nicht für alle, aber ich finde eine erstaunliche Anzahl von Unternehmen, die sind auf dem Weg. Aber die Grundsatzfrage, brauchen wir Wachstum? Auch die würde ich immer positiv beantworten, weil in Wachstum auch immer die Möglichkeit und die Dynamik steht, auch für die mehr Menschen auf dieser Welt sozusagen mehr an Möglichkeiten zu fassen. Ich bin in einem Energieunternehmen ein stark ideologisch umstrittenes Thema, ein Thema, in dem Deutschland sich auf einen engagierten Weg gemacht hat. Mit dem, was wir hier entwickeln, kann man natürlich Leitbild sein für viele Entwicklungsländer und Industrieländer, Schwellenländer, die jetzt auf dem Weg sind, wie sie ihre Bevölkerung besser versorgen können. Wie kann man das mit qualitativ hochwertigeren Ansätzen machen, als man das früher gemacht hat. Und insofern hoffe ich, dass wir hier in eine neue Qualität der Debatte auch kommen, nicht mehr die Schlachten der Vergangenheit schlagen, sondern wirklich überlegen, was sind kritische Erfolgsfaktoren, damit Wachstum wirklich gelingen kann.
Sie haben gerade gesagt, Sie vertreten ein Unternehmen der Energiewirtschaft, die ja tatsächlich sehr beispielhaft ist, aber natürlich auch nicht die einzige Branche ist, die früher gewachsen ist, durchaus und immer noch wächst, durch Ausbeutung von Natur in einem Maße, wie wir es uns eigentlich in Zukunft nicht mehr leisten dürfen, wenn dieses Schaubild, was Herr Edenhofer uns ja gezeigt hat, stimmt. Wie groß ist der Wachstumsdruck denn dann tatsächlich jenseits der Sonntagsreden? Wir sagen alle, wir wollen eigentlich umweltbewusster sein, wir wollen umweltgerechter wachsen, aber wenn es dann am Ende des Tages zum Zählen kommt, wie relevant ist das dann wirklich?
Na, erst einmal finde ich, kann man nie so tun, als ob Unternehmen in völlig freien Räumen operieren. Energiepolitik hatte zum Beispiel auch immer eine Gesellschaft, eine politische Debatte auch. Es ging auch bei uns in der Nachkriegszeit zum Beispiel um die Frage, wie wird dieses Land wieder aufgebaut? Und dafür wurde eine Energiepolitik gemacht. Dass wir die heute anders beurteilen würden, andere Erfolgsfaktoren sehen, sag mal, das ist das, was wir jetzt Schwellenentwicklungsländern sagen können, wie man es heute anders machen kann, als wir es vielleicht in einigen Punkten gemacht haben. Aber manchmal sage ich auch, jedes hatte auch seine Zeit. Da sage ich auch immer, das muss man so ein bisschen sehen. Ja, und ich habe ja eben schon gesagt, wir brauchen Wachstum, Unternehmen brauchen Wachstum. Wer heute sich refinanzieren will, der muss eine Idee erzeugen, dass derjenige, der einem Euro für eine Idee gibt, sozusagen ein bisschen mehr als dieses Euro am Ende des Tages auch wieder herausbekommt. Ich will ja sagen, es gibt Wachstum mit Qualität. Und das ist der Punkt, auf den, glaube ich, wir achten müssen, an dem Unternehmen sich auch heute, glaube ich, ganz anders zurecht messen lassen müssen, als es in der Vergangenheit so gewesen ist. Man kann wachsen, ohne dies auf Kosten anderer zu tun. Davon bin ich wirklich fest überzeugt.
Peter Altmaier, ich würde Sie gerne an diesem Punkt mit in die Debatte nehmen und Sie mal ganz konkret fragen, wenn zu Ihnen jemand ins Kanzleramt kommt und sagt, ihr da im Kanzleramt, ihr habt die Macht, jetzt guckt ihr mal, dass wir ein qualitatives und kein quantitatives Wachstum hinkriegen, eins, das die Umwelt nicht mehr schädigt. Sagen Sie dem, also so viel Macht habe ich dann doch nicht?
Nein, ich sage ihm, dass wir schon vor vielen Jahren damit angefangen haben. Aber vielleicht noch eine persönliche Sache vorneweg, wenn Sie mich anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die letzten 20 Jahre für mich von einem erheblichen Wachstum geprägt waren. Darauf hätte ich durchaus zu weiten Teilen gerne verzichtet. Ansonsten kenne ich wenig oder kaum eine Volkswirtschaft, ein Land, das ohne Wachstum auskommt. Und das, was Herr Edenhofer gesagt hat, das treibt mich um, seit ich Verantwortung in der Bundesregierung trage. Wenn wir das Maß an Gesundheitsversorgung, das wir unseren Menschen in Deutschland, in Frankreich zukommen lassen, mit Blinddarmoperationen, Behandlung von grauem Star hin zu künstlichen Hüften und Kniegelenken, was den Menschen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, wenn wir dies allen Menschen auf der Welt gewähren wollen, wenn wir allen Menschen auf der Welt Bildungs- und Ausbildungschancen ermöglichen wollen, wie dies für die jungen Menschen, die hier anwesend sind, heute selbstverständlich ist, dann wird dies ohne ein erhebliches Wachstum nicht gehen. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass das Wachstum, so wie es in der Vergangenheit stattgefunden hat, mit rauchenden Schloten und mit Entsorgung der Wachstumsüberreste zulasten der Allgemeinheit in die Umwelt, dass dieses Wachstum den Planeten aus dem Gleichgewicht bringt. Und deshalb bin ich auch dem Papst und der katholischen Kirche für die Enzyklika sehr dankbar, weil es ein Unterschied ist, ob das ein Umweltminister sagt oder ob es der Papst aller Katholiken auf dieser Welt sagt, der eine Wirkung weit darüber hinaus hat. Also müssen wir auch die Art, wie wir wachsen, ändern. Wir haben zum Beispiel, wenn ich über die Energiewende spreche, ist es ein Unterschied, ob ich in einem Entwicklungs- oder Schwellenland den Menschen Strom gebe, indem ich ein Kohlekraftwerk oder ein Ölkraftwerk dorthin baue, oder ob ich ihnen Windräder und Photovoltaikanlagen hinbaue. Letzteres verkraftet die Umwelt im Zweifel besser als das Verbrennen aller fossilen Brennstoffe, die heute noch unter der Erde liegen. Und wir haben in Deutschland etwas getan. Das ist Ihre Frage. Mit der Hilfe und der Zustimmung der Bevölkerung in den letzten 20 Jahren, das Wirtschaftswachstum, was wir hatten, war höher als der individuelle Zuwachs an Wohlstand. Und das hat damit etwas zu tun, dass wir dieses Wirtschaftswachstum zu einem ganz erheblichen Umfang investiert haben in mehr Umweltschutz. Heute sind unsere Flüsse wieder sauber und unsere Luft kann man atmen. Wir haben es investiert in mehr Bildung, Erziehung und Forschung. Und wir investieren es seit einigen Jahren in die Energiewende, indem wir erneuerbare Energien fördern, um das ökologische Gleichgewicht nicht nur in Deutschland aufrechtzuerhalten. Aber die waren am Anfang sehr viel teurer als der Strom aus Kohle, Braunkohle und Atomkraftwerken. Also haben wir gesagt, wir subventionieren das. Und dieses Geld steht dann weniger zur Verfügung für persönlichen Konsum. Aber ich glaube, es ist gut angelegt, weil wir damit es schaffen, dieses Wachstum so zu gestalten, dass es auch anderen Menschen die Segnungen bringt, die uns seit vielen Jahrzehnten zugutekommen und auf die wir auch heute nicht verzichten möchten.
Ganz herzlichen Dank. Dann wende ich mich doch gleich mal zu dem Kirchenmann, der uns hier erklären kann auf dieser Bühne. Ist der Papst durch seine Enzyklika ein Wachstumskritiker?
Ja, insofern er eben das Wachstum kritisiert, was dazu führt, dass unsere Grundlagen und unser gemeinsames Haus, wie er ja sagt, die Erde, beschädigt werden. Aber nicht grundsätzlich ein Kritiker von einem qualitativen Wachstum, von dem wir auch hier gesprochen haben. Das Problem ist nur, welche Interessen sind langfristig anzumelden und wer meldet sie an? Das hat Herr Edenhofer ja deutlich gemacht. Und Herr Altmaier sagt, ja, wir haben hier natürlich einen Nationalstaat, wir können hier ein paar Kriterien nennen, wir können hier politisch etwas umsetzen. Wer hat das Haus der Erde im Blick? Und zwar nachhaltig für die kommenden Generationen. Wie wird dies, was dort gesagt wird, politisch umgesetzt? Darauf haben wir bis jetzt keine Antwort. Und meine Sorge ist eher, und deswegen halte ich sehr intensiv daran fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft, dass sich der Kapitalismus wieder stärker durchsetzt. Wir haben ja schon eine große Phase der 90er Jahren hinter uns, meiner Ansicht nach, wo wir eigentlich eine Globalisierung unter dem Zeichen der Kapitalverwertungsinteressen hatten, in einer Weise, die ich mir nicht habe vorstellen können, aber das Ergebnis nicht, wir wollen keine volkswirtschaftlichen Seminare jetzt machen, aber die Finanzkrise war auch nachher Ausdruck dieser falschen Interessen. Und das ist nicht zu Ende, aus meiner Sicht. Natürlich müssten wir sagen, eine Marktwirtschaft, wo die Rahmenordnung mit dafür sorgt, die politische Rahmenordnung, die Verträge, hat Herr Edenhofer gesagt, dass die langfristigen Ziele im Blick bleiben und die Bedarfe oder Bedürfnisse der Armen nicht vergessen werden. Da sehe ich keinerlei wirklich substanzielle Veränderung der politischen Systeme. Warten wir mal ab, Herr Edenhofer, was aus Paris wird. Warten wir mal ab. Der Papst, Gott sei Dank, und da bin ich natürlich der Meinung von Herrn Altmaier, hat eine globale Stimme. Ich habe noch nicht erlebt, ich habe mich ja früher intensiver mit Soziallehre noch beschäftigt als heute, als Professor. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Enzyklika mit einer solchen Offenheit außerhalb der Kirche aufgenommen wurde wie diese Enzyklika, als eine wirkliche Botschaft, die endlich einmal auch über das rein Wirtschaftliche hinaus das Thema diskutiert, welchen Wohlstand wollen wir, welches Fortschrittsmodell haben wir. Denken wir wirklich als eine Weltgemeinschaft, denken wir vom gemeinsamen Haus her, von den gemeinsamen Interessen her und wer artikuliert das? Aber wir müssen heftig daran arbeiten. Ich kann das noch nicht erkennen, dass das wirklich durch wäre, weil wir alle jetzt hier oben natürlich sagen, ja, so denken wir alle ähnlich. Die Interessen sind eher wieder anders. Das spüren wir bei den Kapitalmärkten auch. Wir haben ja einen Trend hin, dass man zum Beispiel auch meint, die Börse sei die ganze Wirtschaft. Alle schaut auf diese kleinen Zahlen, die da runterlaufen. Unter NTV sieht man immer diese kleinen Zahlen. Als ich Student war, gab es das nicht. Als würden die Börsennachrichten Nachrichten sein über den Zustand der Wirtschaft. Das glauben Sie doch. Das ist doch nicht der Fall. Was ist das für eine Volkswirtschaft? Das ist doch nicht richtig, dass man die Kapitalverwertungsinteressen, darum geht es ja bei der Börse, dagegen ist nichts zu sagen, aber zum Zentrum des Ganzen macht. Und das kann weltweit dazu führen, dass man eben die falschen Anreize setzt, die falschen Interessen bedient und die falschen Bedürfnisse befriedigt. Und da müssen wir als Kirche dagegen arbeiten.
Also ich bin nicht der Sorge, dass das hier zu friedlich miteinander wird. Deswegen nehme ich den Herrn Brandt jetzt, der mich schon so angestupst hat und hat gesagt, dazu wolle er doch was sagen.
Ja, wir reden über Gesundheit und Bildung und erneuerbare Energien und Energiewende und Trinkwasser, völlig d'accord. Aber wir müssen reden über Autos, über Fliegen, über Fleischkonsum, über jedes Jahr ein neues Handy. Das ist die Wachstumsdynamik, in der wir auch sind. Also wir haben hier die positiven Beispiele. Wir müssen darüber reden, dass jedes Jahr so viel Lebensmittel weggeworfen werden oder nicht von der Ernte in die verarbeitet werden, dass 3 Milliarden Menschen ernährt werden können. Und das hat etwas mit Wachstumszwängen zu tun, weil nur die Lebensmittel genommen werden, die verwertet werden. Ganz kurz zweiter Punkt, mit dem ich finde Ihr Statement ganz wichtig, da hat sich natürlich in Deutschland viel verändert. Aber wir haben auch ausgelagert, die Dirty Industries, die Schmutzarbeit, die wird heute im Amazonas gemacht, da werden die Vorprodukte für Volkswagen hergestellt oder in China. Und auch das meinte ich mit dieser globalen Perspektive, es ist ja viel an Schmutz in die Welt verlagert worden, schafft da vielleicht Wohlstand, aber auch sehr ambivalent. Und eine kurze Bemerkung, weil ich glaube, Sie bringen uns jetzt an den Kern der Debatte. Sie argumentieren zu Recht, es gibt Wachstumsverzichte im materiellen Wohlstand, damit die Gesellschaft damit investiert werden kann. Und ich wäre jetzt sehr dafür, dass wir nochmal darüber nachdenken, was heißt materieller Wohlstand? Weil Sie suggerieren uns, der materielle Wohlstand ist das Einkommen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wir verzichten auf Einkommen und da wird dann in die Umwelt investiert, die Flüsse werden sauber gemacht. Und der neue, ein anderer Wohlstandsbegriff, erkennt natürlich an, wir brauchen Erwerbsarbeit, wir brauchen Einkommen, aber wir brauchen viel mehr. Da sind wir beim Kern der Debatte. Wir brauchen gute soziale Beziehungen, wir brauchen gute öffentliche Infrastruktur und müssen wegkommen davon, wenn ich mehr im Geldbeutel habe, dann geht es mir und der Gesellschaft besser. Das ist aus meiner Sicht der alte Wachstums- und Wohlstandsbegriff. Den müssen wir binden.
So, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich an dem Kern dieser Debatte, weil wir nämlich im Moment das genau machen, was ich so interessant finde, diese große ökonomische Debatte über Wachstum runterzubrechen auf die Frage, heißt das denn, wenn wir anders wirtschaften wollen, dass wir verzichten müssen? Wir haben uns auch dazu eine Frage überlegt, die Frage 4, die ich gerne einblenden würde, wo ich gerne nochmal auch von Ihnen rückgekoppelt hätte, was Ihre Haltung zu diesem Thema ist. Sie merken, das wird dann gleich hier oben hitzig. Und die Frage ist folgende. Ich müsste eigentlich gleich eingeblendet werden, ich sehe, die Technik arbeitet. Lässt sich in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft Verzicht staatlich verordnen? Denn das, was Herr Brandt gerade angesprochen hat, da geht es ja um die Frage Verzicht. Wenn Sie finden ja, dann nochmal mit der Telefonnummer 4a. Wenn Sie finden nein, dann bitte die Antwort 4b. Lässt sich das verordnen, dass wir weniger fliegen, dass wir weniger Fleisch essen? Und die nächste Frage ist natürlich dann, sollte man es verordnen und ist es tatsächlich besser? Aber erstmal lässt es sich verordnen. Wir lassen das einen Moment laufen und ich sehe, hier wird kräftig aufgezeigt. Herr Altmaier, Sie sind direkt angesprochen worden.
Ja, ich glaube, also ich will jetzt nicht die Debatte über den Veggie Day wieder beleben. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen und Vorlieben, das ist auch gut so. Aber selbstverständlich haben wir einiges verordnet. Zum Beispiel, als wir in den 70er Jahren gesagt haben, die Luft der Kraftwerke muss sauberer werden. Als wir gesagt haben, die Autos brauchen Katalysatoren. Als wir gesagt haben, die Arbeitsbedingungen für die Menschen in der Fabrik müssen menschenwürdig sein mit Tageslicht und mit Ruhezeiten und mit Schutz vor giftigen Stoffen. Das hat den Gewinn der Unternehmen reduziert und es stand dann natürlich auch für die Tarifpartner weniger Geld für Lohnerhöhungen zur Verfügung. Die Löhne sind weiter gestiegen, aber nicht so schnell, wie sie hätten steigen können, wenn man alles nur in Löhne investiert hat. Und wenn Sie heute junge Menschen fragen, die von der Ausbildung kommen, die angestellt werden und sagen, was ist dir lieber, dass wir dir 100 Euro mehr im Monat zahlen und dass du dafür dann aber anschließend vielleicht weniger Kinderbetreuung und weniger Flexibilität hast, dann wird er sagen, nein, ich bin bereit, 100 Euro weniger zu verdienen, wenn ich mich um die Erziehung meiner Kinder kümmern kann und so flexibel reagieren kann, dass ich, wenn das Kind krank ist, auch mal einen halben Vormittag zu Hause bleiben kann. Und umgekehrt ist es aber auch so, wir reden leicht über Verzicht. Wenn wir hier um die Ecke gehen, in irgendeine Plattenbauwohnung, wo eine Rentnerin lebt, von Mitte 70, die eine Rente hat von 850 oder 900 Euro, was gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und wenn ich der dann sage, du musst für die Energiewende dann noch einmal darauf verzichten, dass deine Rente steigt, dann wird sie dafür wenig Verständnis haben und ich könnte diese Frau zu 100% auch verstehen. Also muss man immer klug auch überlegen, wie man es so organisiert, dass die Gemeinschaftsgüter gefördert werden. Und wie man vermeidet, dass es diejenigen trifft, die zu den Schwächsten gehören. Dritter Punkt.
Aber ganz kurz bitte.
Dritter Punkt. Ich weiß, dass das, und das ist der letzte, dass das Auto es schwer hat, weil es nicht so populär ist und früher hat es gestunken und heute verbrennt es fossile Brennstoffe. Das ist alles richtig. Nun können Sie sagen, wir steigen alle vom Auto um aufs Fahrrad und auf den Bus. Das ist eine Möglichkeit. Sie können aber auch sagen, die Autos fahren in Zukunft elektrisch und sie fahren mit erneuerbarem Strom und sie belasten damit die Umwelt nicht mehr. Und dann wird es möglich sein, dass man den Menschen individuelle Mobilität gibt und die Umwelt weniger belastet. Das ist das Ziel, das mir jedenfalls vorschwebt, dass wir überall schauen, wo leben wir über unsere Verhältnisse, wo belasten wir die Gemeingüter der Umwelt und der Natur in einer unzuträglichen Weise und dass wir genau dort ansetzen und es korrigieren.
Okay, Frau Müller.
Ja, ich finde, dass wichtig ist, dass wir auch noch mal überlegen, welche Kraft haben wir eigentlich gewonnen? Und das ist, finde ich, eigentlich die Überwindung zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft auf der einen und Sozialismus auf der anderen Seite. Wir waren da eigentlich schon mal weiter, nämlich mit der Ausgestaltung der sozialen und, wie wir hinterher gesagt haben, der sozialen ökologischen Marktwirtschaft. Weil die genau dem Starken mehr abfordert, die dann auch gleichzeitig ermutigt und befähigt, sag ich mal, sich auch mehr anzustrengen. Und sie schützt die Schwächeren und verteilt gesellschaftliche Dinge auch um. Sie ermutigt aber auch den Schwächeren im Rahmen seiner Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Das ist ein Impuls, den ich geben möchte. Das Zweite ist, das haben Sie eben, Herr Edenhofer, völlig richtig angesprochen. Wir haben auf der einen Seite eine starke Rückbesinnung auf Regionalitäten, auch geprägt von Unsicherheiten, erleben wir auch politisch ja viele Debatten da zur Zeit. Und das in einer Zeit, in der eigentlich jede Frage mehr Europa, mehr Internationalität braucht. Und das ist ein Punkt, wo ich gerade in großer Sorge bin, wenn ich die Krise gerade dieser europäischen und internationalen Debatte sehe, in einem Punkt, wo wir so dringend, glaube ich, wie lange nicht mehr, ich habe auch nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen muss in meiner Generation, so dringend darauf angewiesen sind, dass wir zu mehr Europa kommen, statt zu weniger Europa. Ein dritter Punkt, da wird es nämlich dann konkret und ehrlich bei jedem Einzelnen. Meine Mutter hat mir mal gesagt, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen mehr auf dich zurück. Und da ist das natürlich dann auch die Frage der Ehrlichkeit zu sich selbst und gegenüber. Wir sind schnell dabei, wenn wir sagen, die Konzerne, die Reichen, die XY oder Z, die sollen doch mal. immer die Frage auch zu stellen, was ist mein Beitrag? Was kann ich leisten? Und da, Peter Altmaier, du hast völlig recht, natürlich haben wir auch in unserer Gesellschaft ganz viele Menschen, für die das eine überfordernde Debatte ist und die jetzt schon aufpassen müssen, mitzukommen in der Entwicklung. Wir haben aber auch nicht nur die Superreichen in dieser Gesellschaft. Wir haben eine ganze Menge Menschen, die sich auch mehr auf Gemeinschaft, auf Staatlichkeit richten könnten und sollten wieder. Ich will jetzt auch dieses Thema ansprechen. Warum gibt es zurzeit so einen starken Rückzug oft ins Private? Wir haben eine große Institutionenkritik, die es rechtfertigt, aber nicht, sich als Staatsbürger zum Beispiel einzubringen mit seinen Möglichkeiten. Und ich finde, gerade in der Wachstumsdebatte, gerade in der Frage, ich bin ganz schnell dabei, dass man immer sagt, ja, mit den natürlich wollen wir die Klimakiller irgendwie alle aus der Welt nehmen, aber die Zahl derer, die über Billigflüge am Wochenende irgendwo hinführen, die steigt ja auch exponentiell an. Und da mag vielleicht auch in diesem Raum schon mal irgendeiner mit dabei gewesen sein. Ich war es jedenfalls auch schon mal, um mich an der Stelle auch zu bekennen.
Und klimaneutralisieren jetzt, Sie Ihre
ich will, Flüge? Nur, ich will nur sagen, es ist, wir müssen da das christliche Menschenbild, so wie ich es verstehe, es hat ja auch die Stärken und die Schwächen. Und deshalb finde ich so wichtig, nicht in Verbotskulturen zu kommen. Das ist ja gerade schon angesprochen. Ich bin immer jemand, der sagt, wir müssen über Anreizkulturen gehen. Wir müssen, und ich bin auch Rheinländerin, ich sage, wir müssen auch mal ein bisschen Spaß am Leben auch noch mit dabei haben, keine Verbotsideologie bei den Dingen irgendwie predigen. Das finde ich wichtig und ich finde die Verantwortlichkeit ohne Druck und ohne Zwang. Das ist eine Debatte, die dann auch beim Einzelnen ankommt, weil sie sonst auf einer Abstraktionsebene stehen bleibt.
Aber würden Sie sagen, dass Sie ja die persönliche Ebene sozusagen als Erste mit in die Debatte hineingebracht haben, weil Ihr persönliches Verhalten hat sich tatsächlich geändert in den letzten 5 oder 10 Jahren?
Ja, natürlich hat sich das, es entwickelt sich auch ständig weiter. Es entwickelt sich weiter, wenn ich mit meiner Tochter morgens beim Zähneputzen vorm Spiegel stehe und wir über die Frage, lasse ich das Wasser laufen oder nicht laufen, diskutiere. Mhm. Oder viele andere Punkte natürlich entwickeln, Gott sei Dank. Und das ist im Übrigen der letzte Punkt. Wir brauchen gerade diese Innovationen, diese Weiterentwicklung. Wir sind ja auch manchmal auch beim Thema Innovation sehr kritisch. Auch beim Thema Freihandel gab es eben schon viele Diskussionen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Innovationen uns befähigen. Wenn ich sehe, was wir in Energie an Innovationen in den letzten Jahren haben, die uns befähigen, heute ganz anders auf diese Themen zu gelten, dann müssten wir uns auch dort, glaube ich, oftmals sehr viel positiver hinstellen.
Kardinal Marx, Sie haben in einem Interview in einer Wochenzeitung gestanden, dass Ihre CO2-Bilanz nicht auch zu wünschen übrig lässt. Aber Sie haben mir gleichzeitig verraten, dass Sie doch auch Ihr persönliches Verhalten durchaus verändert haben, dass sich auch in der Kirche was getan hat.
Jedenfalls, wenn ich dann mal eine Zigarre anstecke, tue ich das nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ja. Zum Beispiel. Oder selbstverständlich schaut man auf diese Dinge. Und das ist absolut richtig. Ich muss viel mehr fliegen, seitdem ich Vorsitzender bin und diese römischen Aufgabe habe, für die ich immer wieder gelobt werde. Und dann sagen die Leute mir, Herr Kardinal, gehen Sie mal ran in Rom. Aber das bedeutet, dass ich öfter fliegen muss. Also insofern ist das wieder, hat das die andere Seite. Aber dass man sich darüber Gedanken macht, ganz anders als vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, finde ich sehr, sehr gut. Und das ist ein wichtiger Punkt jetzt, an dem wir sind. Wir können auf der einen Seite nicht sagen, ja, jeder soll bei sich anfangen, der wird die Welt schon so besser, dass wir sie dann als ein gemeinsames Haus anschauen. Das ist zu wenig. Und genauso ist es, wenn man sagt, wir müssen erst mal warten, bis der Weltstaat da ist, der alles regelt, der sozusagen Vorgaben macht, dann wird es besser. Es ist ein Ineinander. Wenn wir von sozialer Marktwirtschaft sprechen in unserer Tradition, dann ist das ja ein komplexes Gebilde. Ich habe das öfter vertreten, wir brauchen eine globale soziale Marktwirtschaft. Aber jedes Mal, wenn ich es formuliere, ahne ich in meinem Kopf, das ist ja unglaublich, was man da verlangt. Man verlangt eine Zivilgesellschaft, man verlangt eine öffentliche Debatte, man verlangt Rede und Gegenrede über Wege, man verlangt, dass Menschen miteinander darüber ringen, was sie selber tun können, was der Staat tun soll, was man global tun soll, was man national tun soll, was man europäisch tun soll, was man bilateral und multilateral und so weiter. Das haben wir noch nicht. Ich hoffe, dass wir das erreichen werden. Und deswegen sind die Entwicklung, die wir jetzt haben, dass das Kapital sich globalisiert und die Kapitalinteressen sich sehr global aufstellen können und auch noch mit den Interessen der Einzelnen zum Teil verbunden sind, wenn Sie an die ganzen Pensionsfonds denken, weltweit, die auf die Kapitalverwertung ausgerichtet sind und die institutionellen Rahmenbedingungen von Staaten, jetzt Europa, Sie haben es angesprochen, eher schwächer werden und die Zuspruch bekommen, die nationale Regelungen, wieder das eigene, das sich zurückziehen, befördern wollen, dann trotz meines grundsätzlichen Optimismus bin ich manchmal etwas skeptisch. Wir brauchen beides. Ich habe jetzt in eine Diskussion geführt in Vietnam, als wir da waren, mit jungen deutschen Unternehmern. Da ist mir das auch aufgefallen oder auch bei anderen Begegnungen mit Unternehmern, dass sie gar nicht unbedingt darauf aus sind, dass alles geregelt wird, Unternehmer sowieso nicht, aber auch nicht andere, sondern dass sich etwas verändert hat. Nehmen wir mal das Beispiel jetzt der Produktentwicklung. Nicht alles ist verboten, aber ein Unternehmen einer bestimmten Größenordnung und einer gewissen Reputation kann sich nicht erlauben, die Rohstoffe zu beziehen in Ländern, wo unmenschliche Verhältnisse herrschen. Das ist zwar legal, aber nicht mehr legitim. Das hat sich verändert. Und die Unternehmer, die jetzt investieren, das ist mein Eindruck, wissen das. Und die jüngeren Leute wollen, dass sie nicht mehr unter Bedingungen arbeiten, auch als Unternehmer, wo sie nicht dafür gerade stehen können vor ihren Kindern und sagen, Papa, wo holst du denn den Kupfer her?
Herr Brandt, ganz kurz.
Und deswegen ist es wichtig, als letzter Satz, ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite sensibel sind in der persönlichen Haltung, aber Institutionen haben, die jetzt nicht den Ehrlichen und den, der sensibel ist für diese gemeinsame Orientierung, zum Dummen nachher machen. Das wäre nicht richtig. Es muss ein Ineinander sein von Tugend, von anständigem, sensiblen Arbeiten und von Rahmenbedingungen, die das belohnen.
Wenn man Verzicht hört, dann ist das, wow, Verzicht, das ist Druck und Gängelung. Wir sind auf dem Katholikentag und nennen wir es mal Genügsamkeit. Suffizienz, die Frage, was ist genug? Dann ist es doch völlig anders, die Diskussion, und wir reden über das Gleiche. Ja? Ich hab kein Handy. Ich habe noch nie eins gehabt. Und es ist für mich was Befreiendes. Und ich würde nie jemand kritisieren, hast du ein Handy, weißt du, wie das produziert wird? Sondern für mich ist es eine Form der Genügsamkeit, weil ich sozusagen genug Stress habe als Hochschullehrer und das per E-Mail und in persönlichen Gesprächen und so machen muss. Und das Zweite nochmal auf Ihren Punkt der Rahmenbedingungen. Ich würde schon sagen, es sitzt hier ein nicht unwichtiger Politiker neben mir. Wenn wir sozusagen wirklich anders Wohlstand schaffen wollen, dann brauchen wir ein Verbot von Fleischfabriken. Von billigem Fleisch, das in Niedersachsen und nicht irgendwo produziert wird, unter widerwärtigsten Bedingungen von rumänischen Arbeitern und Arbeiterinnen. Und das sind politische Initiativen, die gesetzt werden müssen. Und das ist aus meiner Sicht kein Verzicht und kein Druck, sondern das ist politische Notwendigkeit, die ausgefochten werden muss. Da müssen gesellschaftliche Konsense geschaffen werden. Und dann muss auch gegen bestimmte Interessen von starken Investoren agiert werden. Keine Fleischfabriken, zumindest in Deutschland. Und das ist möglich.
Ich würde jetzt gerne, Herr Edenhofer, bevor ich Ihnen das Wort tatsächlich dann gebe, mal kurz die Antwort auf diese Frage einblenden. Es lässt sich nicht verordnen. Also in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft lässt sich Verzicht staatlich nicht verordnen. Wir hätten vielleicht sogar noch ehrlicher fragen sollen, sollte er denn verordnet werden? Aber hier heißt es, es lässt sich nicht verordnen. Herr Edenhofer, wie hätten Sie abgestimmt?
Ich bin Professor, ich hätte die Antwort verweigert, weil die Frage falsch gestellt ist. Also bevor jetzt...
Dann beantworten Sie mir die Frage, sollte man Verzicht staatlich verordnen?
Nein, ich sage nicht, ich will ja gerade jetzt die richtige Frage stellen und dann
und die Antwort geben. Kommen.
Also was mich so langsam nervös macht, ist, ich bin ja sehr dafür, dass man tugendhaft lebt, aber wir brauchen jetzt nicht hier den Öko-Beichtspiegel aufsagen. Wobei, manchmal sollte man das vielleicht tun. Also meine Tochter ist mit mir nicht zufrieden, wie ich mit der Mülltrennung umgehe.
Gut, aber Sie jetzt, trennen nicht?
Ich trenne, na selbstverständlich trenne ich, aber nicht gut genug. Also, aus meiner Sicht muss man doch die Frage mal anders stellen. Wir tun jetzt so, als sei ein bisschen Ökologie, ein bisschen hier und dort ganz nett und dann kann man auch auf Einkommen verzichten. Und ich gehe nochmal ganz zurück auf Ihren Ausgangspunkt, Herr Brandt. Den fand ich sehr wichtig, wo Sie gesagt haben, reden wir nicht über die Windräder, sondern reden wir über Kohle. Reden wir nicht über den Vegetay, reden wir über die Frage, wie wir mit Fleisch umgehen. Das ist exakt die richtige Frage. Denn es ist doch so, wir haben ein Paris-Abkommen und wir werden trotzdem in den nächsten 10 Jahren weltweit so viele Kohlekraftwerke bauen, dass ambitionierter Klimaschutz nach dem Jahr 2030 unmöglich wird. Und ich stimme Ihnen völlig zu. es stimmt was nicht mit unserem Fleischkonsum. Aber da darf man nicht die Frage stellen, soll der Staat hier irgendwie Verzicht verordnen? Da muss man ganz anders stellen. Man muss die Frage stellen, leben wir eigentlich nicht schon längst von der Substanz? Und dann ist man sozusagen bei der richtigen Frage. Denn was würden wir von einem Unternehmen halten, das die Gewinne aufbläht, weil sie zum Beispiel Reinvestitionen in ihr Anlagevermögen unterlässt? Wir würden sagen, dieses Unternehmen ist eines Börsenganges nicht würdig. Das würden wir sagen. Und es geht doch um die Frage, wie steht es eigentlich mit unserem Substanzverzehr? Und da können wir uns vielleicht treffen. Und der Substanzverzehr, den sehen wir doch schon allenthalben. Wir verschleudern das Naturkapital, wir verschleudern das Humankapital, wir investieren darin zu wenig. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der steht übrigens auch in der Enzyklika. Was kann man tun, um die Verschleuderung von Natur- und Humankapital zu verhindern? Wie kann man Substanzverzehr verhindern?
Durch Verzicht?
Nein, sondern dadurch, dass man tatsächlich die Kosten zunächst einmal bezahlen muss, die anfallen. Das ist doch der Kern und Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft. Das geht, Moment,
aber, Den Punkt möchte ich jetzt machen.
Wenn wir sozusagen die Kosten anrechnen in der sozialen Marktwirtschaft, dann besteht doch ein großes Problem. Dann besteht die Gefahr, dass diejenigen, die unteren Einkommensschichten das bezahlen müssen. Und das heißt, wer für die Internalisierung externer Effekte ist, für die Anrechnung von Sozialkosten, der muss auch über die Verteilungsgerechtigkeit von Gesellschaften reden. Und dann muss eine Umweltpolitik mit einer sozial gerechten Politik verbunden werden. Und das hat etwas mit Abbau der Ungleichheit zu tun. Und dann nennen wir jetzt dieses unanständige Wort. Es geht auch um die Umverteilung von Vermögen und Einkommen. Ohne das ist das nicht zu haben.
Ich weiß, bevor ich dem Herrn Altmaier jetzt das Wort gebe, dass Sie die Nachfrage wahrscheinlich ganz doof finden werden. Aber das heißt doch, wenn wir weniger Umwelt verbrauchen wollen und bestimmte Dinge richtig bepreist werden und damit teurer, dass irgendjemand verzichten wird. Und seien es die Reichen auf einen weiterhin rasanten Zuwachs ihrer Konten.
Ja, aber der Punkt ist doch, nennen wir das Verzicht, wenn ein Unternehmen in, ihr Anlage, in das Anlagevermögen investiert, um den Substanzverzehr, den Verzehr von Anlagevermögen zu kompensieren. Das nennen wir nicht Verzicht, sondern wir nennen das einfach Reinvestition, um gewissermaßen der nächsten Generation nochmal den gleichen Kapitalstock zu vererben. Das ist der ganze Sinn und Zweck der Finanzbuchhaltung. Also wer das von Ihnen studiert hat, studieren Sie das. Das ist hochinteressant, weil da geht es nur um eine einzige Sache. Wie verhindert man Substanzverzehr? Und das ist etwas, was wir Gesamtgesellschaft im Blick nehmen wollen. Und zwar nicht nur für die Dinge, die man unmittelbar monetär bewerten muss, sondern reden wir doch einfach mal beim Humankapital nicht davon, was Ausbildung kostet, sondern wie viel wir in die Ausbildung der nächsten Generation investieren wollen. Das ist eine andere Perspektive, eine andere Frage.
Also für diejenigen, die Interesse haben, Professor Edenhofer lehrt an der Technischen Universität in Berlin. Peter Altmaier.
Ja, also ich glaube auch, dass man nicht verordnen kann, aber der Staat hat eine politisch-moralische Verantwortung. Und als wir gesehen haben mit dem Club of Rome 1973 und mit der zunehmenden Umweltzerstörung in den reichen Industrieländern in Europa, die man damals feststellen konnte, als der Himmel nicht mehr blau und das Wasser nicht mehr zum Schwimmen geeignet war in vielen Flüssen, da haben wir gesagt, wir machen zum einen Gesetze und verbieten die Zerstörung der Umwelt. Diese Gesetze waren heftig umstritten, weil sie Geld gekostet haben, aber sie haben gewirkt. Das Zweite, was viel mehr gewirkt hat, war, dass wir uns in den 70er Jahren, als Rita Waschbüsch Ministerin im Saarland war, wenn auch nicht für Erziehung und Kultus, sondern in einem anderen Bereich, da haben wir uns entschieden, die Themen der Umweltpolitik in die Lehrpläne der Schulen aufzunehmen. Und seit über 30 Jahren diskutieren die Kinder im Schulunterricht mit ihren Lehrern darüber, wie man die Umwelt schont, wie man die Umwelt erhält. Und das führt dazu, lieber Herr Edenhofer, dass Ihre Kinder Ihnen heute die Leviten lesen, wenn sie den Müll nicht richtig trennen. Und das ist großartig.
Er ist schuld.
Das ist großartig, weil es besser ist als jedes Gesetz, denn es kommt aus der inneren Überzeugung. Und weil wir das gemacht haben, ist Deutschland heute weltweit das Land mit der höchsten Ressourcenproduktivität. Das heißt, obwohl wir mehr produzieren, geben wir nicht in gleicher Weise mehr Rohstoffe
in den Prozess hinein, weil wir Recyclingquoten haben beim Aluminium, beim Weißblech, beim Altpapier und anderswo, wie sie sich andere Länder gar nicht vorstellen können, weil es Menschen gibt, die ihren Müll trennen und auf die Umwelt achten. Und der dritte Punkt, den wir jetzt doch uns vor Augen führen müssen, ist, und da bin ich dem Papst ausgesprochen dankbar, weil das ist der Schritt über den Lehrplan hinaus, Oswald von der Bräuning, der sich sehr in der Kirche für das Thema soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat, war von der Enzyklika Rerum Novarum, da war ein junger Mensch, sehr beeindruckt. Und heute ist es diese Enzyklika, die dazu führt, dass wir ganz anders über Umwelt diskutieren, und zwar nicht nur bei uns. Wissen Sie, wenn Sie ein T-Shirt kaufen für 5 €, das von einer guten Baumwolle gemacht ist, schön gefärbt ist, sich exzellent waschen lässt und 3 Jahre hält, dann stimmt irgendetwas nicht. Weil dieses T-Shirt kann man gar nicht in Bangladesch den Stoff weben und das T-Shirt nähen und färben und transportieren und hier verkaufen, ohne dass irgendwo etwas schiefläuft. Und deshalb haben wir in der Bundesregierung, der Entwicklungsminister Gerd Müller und mit der Unterstützung der Kanzlerin und von uns allen gesagt, Gerechtigkeit in der Lieferkette. Wir müssen darüber reden, wie sind die Mindestlöhne für die Verkäuferin bei C&A, die dieses T-Shirt verkauft, sondern wie sieht es denn aus mit dem Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit in der Fabrik in Bangladesch, wo das Garn gesponnen wird, aus dem dieses T-Shirt gemacht wird. Und dann werden wir die Welt nicht auf einen Schlag verändern können, aber wir müssen damit anfangen, darüber zu reden und dieses Bewusstsein anderswo zu pflegen.
Vielleicht müssen...
Ich muss das sagen.
Also, jetzt werden die auf dieser Seite, die werden langsam widerstreitig.
Ich rede jetzt nicht im eigenen Interesse. Wenn Sie mich anschauen, könnten Sie was anders denken, aber ich sage Ihnen, ich muss nicht jeden Tag Fleisch haben, ich mag auch Pasta sehr gerne. So, wenn aber, und zwar in allen Variationen, und Eis mag ich auch, aber wenn irgendwo diese ganze Diskussion über die Frage, wie viele Schnitzel darf ich essen, wissen Sie, wenn irgendwo in meinem Wahlkreis eine Rentnerin ist, die noch nie in ihrem Leben mit dem Flugzeug geflogen ist, die kein eigenes Auto hat, die auch ansonsten bescheiden gelebt hat und ihr Glück besteht darin, dass sie 3-mal die Woche Fleisch auf dem Tisch hat. Und da bin ich der Meinung, dann ist es das selbstverständliche Recht dieser Frau, so häufig Fleisch zu essen, wie sie das möchte. Und der Staat hat sich rauszuhalten und diese Menschen nicht zu bevormunden.
Kardinal Marx, ich erinnere mich daran, dass Sie mich auch gewarnt haben dafür, dass wir zu selbstgerecht in dieser Debatte werden sollen. Bevor ich aber nochmal bei Ihnen nachfrage, würde ich gerne noch eine Frage einblenden, einfach um von Ihnen auch nochmal zu hören, wie sind denn die Prioritäten tatsächlich bei Ihnen im Raum? Ich würde gerne zur Frage 6 gehen. Bei dieser Frage wird danach gefragt, was macht denn Lebensqualität für Sie prioritär aus? Denn wir wissen ja, viele dieser Diskussionen, die wir führen, hängen auch, machen sich an bestimmten Worten fest. Ist es Verzicht oder ist möglicherweise der Verzicht auf etwas auch ein Gewinn? Ich glaube, wer hat es vorhin angeführt, das Beispiel, dass man möglicherweise lieber vielleicht eine halbe Stunde mehr Zeit in der Woche mit der Familie hat, als eine kleine Gehaltserhöhung. Was ist da der Verzicht und was ist der Gewinn? Was für Sie Gewinn und ein Zuwachs an Lebensqualität ist, das würden wir jetzt gerne noch einmal fragen. Die Antwort 6a wäre viel Zeit mit Familie und Freunden. 6b ein möglichst hohes Einkommen. 6c ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem. Die D ist eine gute Ausbildung und E soziale Sicherheit. Natürlich hätte man am liebsten wahrscheinlich alles gleichzeitig. Und es ist schwierig, eine Rangordnung zu finden. Aber versuchen wir es vielleicht mal ein bisschen auch spielerisch. Kardinal Hatzig, würden Sie sagen, in unserem Bewusstsein von dem, was Lebensqualität, was Wohlstand ist, in den letzten Jahren hat da eine Rückbesinnung stattgefunden, die auch mit unserer Diskussion über Wirtschaftswachstum zu tun hat?
Auf jeden Fall. Ich verfolge das. Ich bin jetzt 63 Jahre, seit den 70er Jahren, vielleicht 60er Jahren, seit den 68er Diskussionen. Da hat man natürlich schon über Kapitalismus nachgedacht, über Werteordnung, was ist eigentlich soziale Gerechtigkeit für alle, für die ganze Welt. Also die Diskussionen begleiten uns. Und manche Dinge, die heute vertreten werden, haben da ihre Wurzel. Aber wir tun das natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, auf einem sehr hohen Niveau. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich eben doch etwas viel in der Welt herumkomme und viel Kontakt habe auch, natürlich besonders auch zu kirchlichen Leuten, Laien wie Priestern aus der sogenannten Dritten Welt, aus Afrika, aus Asien, Und wir können natürlich hier wunderbar sprechen, ob wir noch ein bisschen weniger verzichten auf dies oder etwas mehr, was weiß ich, mit der Straßenbahn fahren und nicht so viel Auto. Und wenn man das vergleicht mit der Situation vieler Menschen, die uns anschauen, Flüchtlingsbewegung, Flüchtlingskrise ist ja ein Ausdruck dieser ungeheuren Diskrepanz zwischen unserem Wohlstand, den wir hier haben, alle miteinander, natürlich nicht immer gleich, auch mit großen Ungleichheiten, aber und dem, was in anderen Ländern da ist. Und wir müssen hier Ausgleiche finden. Auf jeden Fall müssen wir eine Politik machen, die dazu führt, dass die anderen Länder Chancen bekommen. Sie werden es nicht akzeptieren, dass wir auf unserer Wohlstandsinsel bleiben, unsere Lebensverhältnisse vielleicht ein bisschen schöner ökologisch organisieren und sie auf einem Niveau belassen, wo sie keine Chancen haben. Also wir müssen, glaube ich, politische Konzepte entfalten, auch gerade jetzt in der Flüchtlingskrise, die deutlich machen, ihr, die Armen, die Ärmeren, sage ich einmal, ihr, die jetzt in einer Situation seid, die nicht akzeptabel ist, ihr sollt eine Chance bekommen und wir werden euch dabei helfen. Das muss eine ganz wichtige Botschaft sein, sonst werden wir die Gesamtprobleme der Welt nicht lösen. Ansonsten hat sich unser Modell, wenn Sie wahrscheinlich fragen würden, wir haben keine Unterlagen, was haben die Leute um 1848, als der erste Katholikenstaat stattgefunden hat, zum Glück, was war ihre Glücksvorstellung? Das ist wahrscheinlich sehr, ja, weil es gibt es nicht, aber sehr schwer, weil wir die Daten natürlich nicht haben. Heute gibt es andere Glücksvorstellungen, wahrscheinlich haben in früheren Jahrhunderten Menschen noch nicht einmal die Frage verstanden, was das bedeuten soll, was überhaupt eine Änderungsmöglichkeit in ihrem Leben gegeben ist. Sie waren froh zu überleben. Die Masse der Bevölkerung war froh zu überleben. Dass wir überhaupt solche Fragen stellen, was könnte ich einmal tun, wo fahre ich in Urlaub, das war für meine Großeltern niemals in ihrem Leben eine Frage. Niemals. Das waren alles Landwirte. Also insofern, so ähnlich wie Herr Edenhofer, müssen wir erstmal die Frage vielleicht nochmal neu überlegen, was das eigentlich bedeutet, das Glück. Wir haben Gott sei Dank die Chance und ich bin der Überzeugung, dass viele Menschen heute, das hatten Sie ja auch angedeutet, Gott sei Dank auch auf der Suche sein können, zu sagen, ist das wirklich alles? Die materiellen Güter, die Vermehrung der materiellen Güter, gibt es andere Fortschritte, zum Beispiel Zeitbudget für die Familie? Und da erlebe ich auch bei jungen Leuten, auch bei Führungskräften, erhebliche Veränderungen der Prioritäten und klare Orientierung. Ich will nicht nur darauf schauen, gut, ich nehme diesen Posten, der 200 Euro mehr bringt, nicht an, weil meine Familie ist mir wichtiger. Also solche Dinge sind absolut im Trend und das begrüße ich natürlich sehr.
Also die Studien, die ich kenne, sagen tatsächlich, dass bis zu einem gewissen Einkommensniveau Lebensqualität, das Gefühl von guter Lebensqualität und sozusagen Wachstum gleichzeitig nach oben steigen und dann steigt das Gefühl von Lebensqualität eben nicht mehr, obwohl
man müsste in der soziologischen Forschung, aber da sind ja hier Fachleute, einmal dynamisch forschen, das heißt biografisch. Also wir machen immer so Schnittgeschichten, Umfrage. Das ist relativ unterkomplex, sag ich mal. Einfach so ein Schnitt. Ja, man müsste ja in der Armutsforschung, habe ich das damals gemacht und auch gelernt, muss man biografisch ansetzen. Wie sieht das im Laufe des Lebens aus? Es ist ja dann, wenn man 80 oder 70 oder 60 ist und zurückblickt, an andere Sicht der Dinge, was ist mein Glück gewesen, als wenn ich mit 25 überlege, was macht mich glücklich. Ja. Also das müsste man ergänzen. Und da wird man schon, glaube ich, merken, dass natürlich ein gewisser Wohlstand, also eine Freiheit gibt, wenn ich jeden Tag um meine Existenz ringen muss, wenn ich kämpfen muss, um zu überleben, überhaupt meinen Kopf über Wasser zu halten, ist es eine andere Situation, als wenn ich mir überlege, ja, auf 100 Euro im Monat kann ich ganz gut verzichten, dann kann ich vielleicht länger in Urlaub fahren und so weiter. Das ist eine ganz andere Situation. Insofern ist der materielle Wohlstand nicht unbedeutend für dieses Freiheitsgefühl, was ich brauche und was ich nicht brauche.
So, jetzt gucken wir uns die Antworten an, Frau Müller, und dann bekommen Sie das Wort. Schauen wir mal. Oh, da sehen Sie mal, das, was Sie gerade gesagt haben, wird gleich statistisch belegt. Dem, was Sie...
Das entspricht ungefähr auch den anderen Untersuchungen. So sind Sie alle repräsentativ, scheinbar.
Ja, das ergibt
sich. Wobei ich glaube, dass
das gute Gesundheitssystem nur 5% zeigt, dass unser Gesundheitssystem doch besser ist als sein Ruf. Ja, wenn es wesentlich schlechter wäre, wären die Zahlen anders ausgefallen.
Ja, das Ergebnis zeigt doch, dass wir alle dankenswerter in einer Gesellschaft leben, die dieses Fragespektrum überhaupt ermöglicht. Für die meisten Menschen auf der Welt ist ja überhaupt nicht die Wahlalternative so vorhanden. Das ist ja der Punkt. Für die meisten ist es nämlich die Frage, habe ich überhaupt die Möglichkeit, etwas, da sprechen wir ja gar nicht vom guten Gesundheitssystem, gibt es überhaupt Zugänge zu Gesundheit und anderen Dingen in den Bereichen nochmal. Ich finde nochmal auch Paris. Paris bietet ja gerade nicht nur Debatte, Kohle ja oder nein. Das ist irgendwie auch wieder eine sehr schnelle deutsche Antwort auf viele Fragen. Paris verpflichtet ja auch die Mitgliedstaaten mit sehr konkreten Zielen, die dort auch gemeldet worden sind, im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten, sich dort auch anzustrengen. Und da hat ein Entwicklungsland, ein Schwellenland andere Anforderungsprofile, als wir sie an uns stellen. Wir werden uns schon weiterhin auch mehr anstrengen müssen als andere Länder, sage ich jetzt mal, die diese Punkte dort, die halt an diesen Fragen zum Beispiel noch ganz anders kämpfen als wir. Das, was ich wirklich noch mal sagen will, und da wird der Streit in unserem Land beginnen. Soziale Marktwirtschaft ist ein Staatssystem. Ja, dankenswerterweise haben wir einen Staat, der dafür da ist, die Rahmenbedingungen zu setzen. Über die Frage bestimmter Dinge wie zum Beispiel Mindestlöhne, andere Dinge, will man das haben, will man das nicht haben, wie schützt man Bevölkerung, wie schützt man anderes. Aber ich habe zurzeit das Gefühl, dass, weil die Debatte so komplex ist und weil es so schwierig ist und weil auch die gesellschaftliche Debatte nicht so ehrlich ist, wenn es nämlich dann an den Verzicht geht, wir gerade in einer Phase sind, wo wir sehr stark wieder die gesellschaftliche Dimension der sozialen Marktwirtschaft aus den Augen verlieren und sagen, weil das bei uns so schwierig ist, lieber Staat, dann mach du doch jetzt mal das Zuckerverbot. Dann bin ich ja als Gesellschaft fein raus, mir die Frage zu stellen, ob ich als persönlicher, als privater Mensch an diesem Teil, der vielleicht arbeiten muss und reingehen muss. Und da warne ich vor. Und das, finde ich, ist auch eine Tendenz, die ich zurzeit in unserer Gesellschaft extrem wahrnehme. Wegdelegation von Verantwortung an einen Staat, den ich übrigens gleichzeitig dafür kritisiere, dass er alles überreguliert, den Bürger drangsaliert mit Bürokratie und anderen Dingen, bin aber oft nicht Mann oder Frau genug, in den privaten Diskussionen im Kreis, merken wir bei vielen Fragen, zu widersprechen, vorzuleben und ich sag mal, meinen Anteil an Verantwortung in diesen Bereichen auch anzunehmen. Und wir sind auch sehr schnell. Und das möchte ich auch an dieser Stelle. Wir sind auch sehr schnell dabei, immer mit denen, die oder das da. Das Kapital, die Manager, die DAX, die wie auch immer. Ich bin seit kurzem in der Verantwortung für 40.000 Mitarbeiter. 40.000 Menschen mit 40.000 Familien. Mit den gleichen Sorgen, Ängsten, Träumen und Nöten, die sie haben. Es geht jetzt nicht um Mitleid für meine Position, aber es geht um die Frage, unterstellen wir den Menschen, die diese Verantwortung haben, auch, dass sie nicht nur Verantwortung für diese Menschen wahrnehmen, sondern dass sie gleichzeitig auch Individuen sind, die auch Familien haben. Ich habe auch eine Tochter, ich weiß um die Verantwortung, die ich dort habe. Wir dürfen es uns auch nicht immer so einfach machen, auch mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die auch an solchen Dingen sind. Da werden wir auch fehlbare Entscheidungen treffen. Wir müssen auch Transformationswege haben. Ich würde auch lieber manchmal gerne morgen schwarz oder weiß oder anderes. Aber wir müssen auch uns zu Transformation bekennen. Und manchmal ist es leichter, in diesen Schwarz- oder Weiß-Debatten als Gesellschaft, als Staat, als Gemeinschaft zu verharren, als sich auf den Weg zu machen. Weil auf den Weg zu machen immer heißt, als diesen persönlichen Aspekt auch mitzubringen. Und wenn wir glauben, wie gesagt, die Lösung jetzt in den vielen kritischen Fragen unseres Staates wäre einfach nur zu sagen, der Staat muss, dann, finde ich, geben wir eine große Chance und eine große Verantwortung preis an andere, die wir selber wahrnehmen müssen.
Da würde ich aber gerne kurz darauf antworten.
Also, wir haben jetzt noch 5 Minuten, das heißt für jeden eine. Die erste Minute kriegt Herr Brandt, der hat sich schon länger gemeldet. Herr Inhofer, Sie hatten 10 am Anfang.
Also, Frau Müller,
lassen Sie den Herrn Brandt erst.
Erst Herrn Brandt und ich kriege ja eine Minute mehr.
Sie wissen die aber ganz vorher. Am Ende.
Ja, ich finde es eine sehr spannende Diskussion und wir sagen ja, es muss eh weitergehen. Erstmal finde ich es spannend, wie sich auf dem Podium der Verzichtsbegriff hält. Ich habe eigentlich gehofft, wir kommen mit Genügsamkeit oder mit einem Nachdenken, was machen wir eigentlich ein bisschen weiter, aber das muss ich anerkennen. Kurz zur Statistik und dann eine Schlussbemerkung. Wenn ich Sie sehe und wenn ich uns sehe, dann ist es wahrscheinlich nicht die Gruppe, mit der ich zu tun habe bei meinen Studierenden, nämlich eine Erfahrung von Prekarisierung und von Angst, von Zukunftsangst. die ganz persönliche Zukunftsangst. Und das ist ein schlechter Ratgeber für Veränderung. Also wir brauchen auch eine soziale Sicherheit, deshalb war ich sehr froh, dass Sie da hoch voten, eine soziale Sicherheit, um Veränderung zu machen. Mein Schlussgedanke. Es gibt diese Idee von Futur 2. Wie werden wir gelebt haben? Und wenn Sie sagen, dass wir heute stolz sein können, dass in den 70er Jahren die deutsche Regierung, westdeutsche Bundesregierung, ganz ernsthaft Politik gemacht hat, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, hoffe ich im Futur 2, dass wir im Jahr 2035 sagen, im Jahr 2016 werden wir ganz klar gesagt haben, Elektroautos geht nicht als Alternative, sondern nur ganz begrenzt, weil die Ressourcen, die in die Autos gehen, dramatisch sind, um die Autos herzustellen. Wir müssen unbedingt den öffentlichen Verkehr fördern. Das wird Futur 2. Und das Zweite wäre, gar nicht die Frau soll ihre drei Schnitzel nicht essen, sondern ich bestehe darauf, die politische Regulierung des zum Beispiel des Verbots von Fleischfabriken. Also eine politische Regulierung, dass nicht zu unmenschlichen und ökologisch dramatischen Bedingungen das produziert wird. Und wenn wir das im Jahr 2035 sagen, so wie Sie heute sagen, was in den 70ern lief, sagen wir hoffentlich 35, super, dass wir das damals angegangen haben. Vielen Dank.
Also die Idee würde ich wunderbarerweise gleich gerne aufnehmen, Herr Edenhofer, und Sie bitten Ihren letzten Gedanken vielleicht auch damit zu verknüpfen, mit dieser Idee von Futur 2. Wie würden Sie gerne auf uns zurückblicken in 30 Jahren?
Also ich würde gerne darauf zurückblicken, dass wir das Verhältnis von Staat, Markt und Zivilgesellschaft in eine neue Balance bringen. Ich glaube, da ist uns in den letzten 20 Jahren etwas fundamental aus der Balance geraten. Und was Kardinal Marx sagt, er bestehe darauf, dass es einen Unterschied gibt zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus. Das kann ich unterstreichen. Nur damit sind wir in Deutschland weltweit ziemlich allein. Den gleichen Vortrag, wenn ich den in Princeton halte, da kann ich Marktwirtschaft gar nicht hinschreiben. Das heißt einfach dort schlicht Capitalism. Da gibt es kein anderes Wort. Und es gibt da nicht den Begriff der sozialen Marktwirtschaft. Und vor dem Hintergrund glaube ich, wir brauchen eine Debatte, das Verhältnis von Staat, Markt und Zivilgesellschaft neu, fundamental neu auszutarieren. Und das würde mir wünschen, dass das im Jahr 2016 begonnen hat. Und ich würde auch dafür plädieren, ich habe auch nicht so gerne Verzichtsdebatte, mir wäre lieber, wenn wir sagen, im Jahr 2016 haben wir aufgehört, von der Substanz zu leben und wir haben das, was notwendige Zukunftsinvestitionen sind, nicht mehr als Kosten denunziert.
Ich würde Sie gerne noch einmal zum Lachen bringen. Trennen Sie in 30 Jahren den Müll oder brauchen wir da nichts mehr zu trennen?
Ich werde in 30 Jahren verstanden haben, dass auch Mülltrennung, wenn sie nichts bringt, zumindest zum Ausdruck bringt, dass ich auch ein guter Mensch sein will.
Aber in 30 Jahren wird, hoffe ich, die Debatte sein, dass wir gar nicht mehr so viel Müll haben, den wir trennen müssen. Dass wir nämlich ganz anders produzieren und da sind wir wieder bei der Innovation.
Aber wir werden ihn trotzdem trennen, weil wir ausdrücken wollen, wir wollen gut sein.
Bitte, Altmaier. Ich glaube, es ist auch wirklich gut, den Müll zu trennen, aber das können wir beim nächsten Mal ausdiskutieren. Wir haben uns so toll die Köpfe heiß geredet, ich fand es spannend. Wir haben eines vergessen vor lauter Begeisterung, nämlich dass wir im letzten Herbst auf dem weltweit die Agenda 2030 verabschiedet haben mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen, die sogenannten SDGs. Das hört sich so technisch an, aber es ist im Grunde genommen ein Kompass zum allerersten Mal für die ganze Welt und für alle Länder dieser Welt. Auch wenn diese Ziele nicht überall morgen oder im nächsten Jahr umgesetzt werden, man wird über sie diskutieren, es werden sich zivilgesellschaftliche Gruppen, es werden sich kirchliche Gruppen darauf berufen. Und das, finde ich, ist zumindest etwas Tröstliches. Ich behaupte, obwohl ich Katholik bin, seit ich auf dieser Welt mich befinde, dass ich meine katholische Kirche immer noch nicht in allen einzelnen Verästelungen verstanden habe. Aber ich habe in der Schule gelernt, woher das Wort katholisch kommt. Katholengen über den ganzen Erdkreis. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch für diese Diskussion lernen müssen. Wir werden die Umweltprobleme auch im eigenen Land lösen müssen, aber wir dürfen sie nicht nur im eigenen Land lösen, weil es eine weltweite Herausforderung ist. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass wir heute auch über diese globalen Aspekte hier diskutieren konnten.
Ganz herzlichen Dank.
Also ich habe, glaube ich, genügend Punkte inzwischen gesagt, wo ich sage, dass jeder Einzelne an diesem Teil die Verantwortung annehmen muss, dass wir eigentlich gute Erfahrungen mit unserem System gemacht haben und wieder ein bisschen mehr Kraft in dieses System auch stecken müssen, nämlich zivilgesellschaftlich, Sie haben es richtig gesagt, das Verhältnis, wo ist Kapital, wo ist Staat, wo ist aber auch Zivilgesellschaft, das ist, gilt es, glaube ich, aufzugreifen. Ich würde mir für die Wachstumsdebatte, weil wir das jetzt ja auch mitnehmen möchten ins ZDK, ich würde mir auch wünschen, dass wir es schaffen, wenn es konkret wird, an dieser Debatte auch ehrlich zu sein.
So.
Ich bin ja etwas kritisch angefangen, möchte hoffnungsvoller schließen. Ich denke, ein Bischof sollte nicht die Verzweiflung der Welt durch seine eigene Hoffnungslosigkeit verdoppeln, wie es Metz einmal gesagt hat, sehr schön in diesem Hoffnungspapier. Der Trend geht in die Richtung, die hier vorgestellt worden ist. Nicht nur, weil es ein Trend ist, sondern weil es Perspektiven für die Zukunft entwickelt. Mit großer Freude sehe ich, ich habe das ja angedeutet, dass das in den jüngeren Unternehmerkreisen, politischen Kreisen, gesellschaftlichen Gruppen an Verständnis gewinnt er und nicht verliert. Das ist sehr, sehr schwierig, erstmal recht weltweit, das haben Sie ja eben gesagt, wenn Sie das in Amerika, was ich dann auch gelegentlich tue, wenn ich dann als Kardinal Marx, natürlich, das kann ich spielen etwas mit dem Namen, aber wenn ich dann sage bei so einem Dinner Speech, Ladies and Gentlemen, we must think beyond the capitalism, also müssen wir den Kapitalismus hinausdenken, dann zucken aber einige heftig zusammen. Aber Sie verstehen dann, wenn wir diskutieren, was wir meinen. Und ich glaube, ich spüre, auch die Wirtschaft will in diese Richtung gehen. Sie sieht das ein. Was wir brauchen, sind institutionelle Diskussionen, global und europäisch und auch bei uns. Was wir brauchen, ist die Frage der Einpreisung, also die Frage, wie wir das wirtschaftlich integrieren, über Anreizsysteme deutlich zu machen, welche Signale wir setzen wollen. Und natürlich auch die Ebene, was ist uns wichtig? Das heißt, die persönliche Prioritätenliste, die wir politisch einbringen oder in unserem persönlichen Verhalten unterbringen. Das sind die drei Stellschrauben, die man machen kann. Und dazu braucht man eine starke Bewegung, sowohl für die Veränderung der Institutionen, also der Ziele einer Gesellschaft, Rahmenbedingungen zu setzen, auch durchzusetzen, dass man über Preise wirtschaftlich etwas plausibler und vernünftiger abbildet, als wir es im Augenblick tun. Und wir brauchen natürlich auch eine Motivation, dass die Diskussion in Gang bleibt, dass wir uns persönlich einbringen, dass wir eine lebendige, globale Zivilgesellschaft werden. Und die katholische Kirche könnte daran teilnehmen, müsste daran teilnehmen. Laudato Si ist sozusagen der Diskussionsgrund, auf dem wir global als katholische Kirche arbeiten müssten. Da könnten wir viel, viel mehr tun. Meiner Ansicht nach ist das noch zu schwach. Und deswegen brauchen wir Katholikentage, wir brauchen eure Diskussion, wir brauchen eure Streitlust und eure Friedfertigkeit zugleich. Gottes Segen für die nächsten Tage.
Ich glaube, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass das eine dieser Debatten war, die ich gerne weitertreiben möchte. Und ich glaube, Ihnen ging es genauso. Haben Sie ein wunderbares Mittagessen, einen guten Appetit, einen wunderbaren weiteren Kirchentag und Dankeschön fürs aufgeregte Zuhören. Herzlichen Dank.